eine Sache, worüber ich mich sehr freue, wenn ich an Gott denke, was mich immer wieder ganz neu erfüllt, ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Ich meine, er kennt ja alles. Er kennt die äußerlichen Dinge, er kennt die innerlichen Dinge, der weiß, wie es uns geht. Er weiß, wenn wir mit Liebe in Aktion unterwegs sind, wo dann die guten Dinge sind, aber auch woran Liebe scheitern kann. Er sieht unser Herz. Ich habe euch mal so ein Herz mitgebracht. Und wenn ihr euch dieses Herz anschaut, da sagt er, oh ja, das glänzt ganz toll, das ist schön poliert, alles in Ordnung. Aber er schaut noch ein bisschen tiefer. Und wenn man in dieses Herz hineinschaut, dann merkt man, dass da eine ganze Menge an harten Dingen ist. Da steht Neid drauf. Und das ist das Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Über die Hindernisse, woran denn Liebe scheitern kann. Es gibt ein ganz nettes Videoclip, da merken wir, dass Neid schon Jahrtausende alt ist. Das schauen wir uns jetzt mal an.
Es ist schon ziemlich lange her. Wir befinden uns im Jahr 2001 vor Christus. Aber schon damals gab es etwas, was uns heute auch sehr vertraut ist. Neid und Missgunst. Man wollte seinen eigenen Bereich haben, in dem gefälligst kein anderer etwas zu suchen hatte. Und so zog man Grenzen, man setzte Grenzsteine und machte jedem klar, dieser Bereich gehört allein mir. Und man kannte auch damals schon den 5-Zentimeter-Komplex. Ich bin 5 cm größer als du. Ich sitze 5 cm höher als du. Ich habe es bequemer als du. Genau wie heute versuchte man auch damals schon, den anderen immer wieder zu übertrumpfen und besser und moderner zu sein als sein Nachbar. Und der konnte sich dann halt vor Neid schwarz ärgern. Niemand wollte als rückständig gelten. Wer will schon von sich sagen lassen, du lebst doch in der Steinzeit? Deshalb war es schon damals wichtig, immer das neueste Teil zu besitzen. Und wenn man es nicht selbst hatte, dann hat man es sich eben mit ein wenig Nachdruck beschafft. Damals genau wie heute.
Woran Liebe scheitern kann. Da ging es jetzt um Neid, ein bisschen auf die Schippe genommen, dass es schon so lange her ist oder schon so lange gibt. Aber wo kommt es denn eigentlich her? Wo kommt so ein Neidgedanke her? Da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, der hängt damit zusammen, ob du geliebt dich fühlst. Ich stelle nicht die Frage, ob du geliebt bist. Geliebt sind wir alle. Das steht fest. Steht in der Bibel drin, wir sind alle geliebt, so wie wir sind. Die Frage, ob du dich geliebt fühlst. Es gibt Leute, die haben das ein bisschen untersucht, wie man sich denn fühlt, geliebt fühlt. Und es gibt eine Statistik. Wie sehr fühlst du dich geliebt von den ganz unterschiedlichen Leuten, vom Lebenspartner, vom Freunden, von der Familie, von Nachbarn, Kollegen, wie auch immer. Und man hat dann so eine Statistik gemacht und das seht ihr schon. Also man fühlt sich von Nachbarn am wenigsten geliebt und von dem Partner am meisten geliebt. Das Interessante für uns ist so, Gemeindeglieder, wo sind die? Irgendwo bei den Kollegen. Ist nicht so besonders. Wenn wir das mal ein bisschen rumsehen, wie liebevoll verhalten wir uns denn gegenüber anderen? Also wir drehen die ganze Geschichte mal rum, dann kommen wir zu der nächsten Folie. Wie liebevoll verhalten wir uns gegenüber folgenden Personen? Ist ganz ähnlich und die Gemeindeglieder tauchen wieder irgendwo in der Mitte auf, zwischen den Kollegen und Familie und irgendwo weiter. Liebe in echten Beziehungen, das ist ein ganz heißes Thema. Und die Frage ist ja auch, Eigentlich, wir sehnen uns alle nach Liebe, wir möchten alle Liebe empfangen. Aber die Frage ist, wie geben wir denn Liebe auch weiter? Woran scheitert denn unsere Liebe? Die hängt vielleicht damit zusammen, wie viel Liebe wir bekommen und wie viel Liebe wir weitergeben. Es wäre mal ganz interessant, Leute, die zu uns in die Gemeinde so das erste Mal reinkommen, mal zu untersuchen, wie die sich fühlen. Wie würden sie uns denn als Gemeinde einstufen? Würden die sagen, hier kurz nach dem Partner irgendwo oder ganz woanders? Das wäre mal ganz interessant. Und dann wäre es mal auch noch eine Herausforderung zu fragen, Leute, die schon 10, 20 Jahre in der Gemeinde drin sind, wie die das empfinden. Gott ist sehr liebevoll. Gott schaut in unser Herz hinein, er öffnet unser Herz und er zeigt uns die Dinge, die dort sind. Warum macht er das? Warum macht Gott sich überhaupt die Mühe, in unser Herz hineinzuschauen? Ich glaube, weil er es heil machen will. Weil er die Dinge, die dort drin sind, verändern will. Weil er uns nicht schaden will, sondern aufbauen will. Wenn es dir also schwerfällt, so Ermutigungskarten, die wir so jede Woche verteilen und Einladungen weiterzugeben oder Namen draufzuschreiben oder einen Anruf zu machen oder Liebe weiterzugeben, dann könnte das ein Zeichen sein, dass Gott an dir arbeiten möchte, dass du da ein Stück weitergehen möchtest. Die Bibel sagt uns, dass die Liebe der Maßstab unseres Lebens ist. Wisst ihr noch den ersten Bibelvers? Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Wo steht's? Naja, das ist ein bisschen kläglich, oder? 1. Korinther 14, Vers 1, dort steht, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Darum geht es ja eigentlich. Und wenn es uns leicht fällt, viel über Liebe zu reden, aber es uns schwer fällt, das zu tun, dann sind wir genau bei dem Thema heute, woran Liebe scheitern kann. Was meint ihr denn, was ist denn der größte Liebeskiller, wenn wir darüber nachdenken? Woran scheitert Liebe am meisten? Ich glaube, wenn wir jetzt so euch fragen würden, so eine Runde machen würden, da würden manche sagen, na ja, das ist vielleicht meine Unfähigkeit zu lieben oder den Zorn, den ich habe oder meine Ungeduld oder meine Gleichgültigkeit oder Unfreundlichkeit. Es gibt eine Sache, die wir auf keinen Fall gleichzeitig machen können. Gleichzeitig, wir wollen auf der einen Seite lieben und auf keinen Fall können wir gleichzeitig neidisch sein, Missgunst haben. Woran scheitert die Liebe? Wenn ihr den heutigen Bibelvers euch anschaut, und da kommen wir gleich nochmal dazu, den habt ihr auf euren Sitzen, könnt ihr gerne mal rausholen. Dort steht, wo Missgunst oder Neid und Streit herrschen, da gerät alles in Unordnung. Fangen wir mal hinten bei diesem Vers an. Wenn wir Unordnung in unserem Leben haben, wenn alles durcheinander läuft, dann kann es sein, dass Neid und Streit die Ursache dafür ist. Missgunst. Unordnung entsteht dort, wo wir Missgunst und Streit Raum geben, wo das Leben aus dem Gleichgewicht kommt. Und dann kann alles Mögliche passieren. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Da ist jemand magersüchtig. Warum ist die Person magersüchtig? Vielleicht, weil sie neidisch wird auf die schlanken Vorbilder. Und dann entsteht eine Riesenunordnung in dem Leben. Bitterkeit. Da ärgert sich jemand über andere, was der erreicht hat. Man wird selbst bitter, man wird neidisch und dann gerät alles in Unordnung. Oder Heuchelei. Man unterhält sich mit jemandem und lobt den über alles und dann dreht man sich rum und redet das Negative, weil man neidisch ist auf den. Merkt ihr, die Unordnung, die in unser Leben hineinkommt, das Durcheinander hängt mit dem Missgunst und dem Neid zusammen. Missgunst und Neid macht einen Menschen machthungrig, macht einen Menschen innerlich kaputt, macht einen boshaft, geizig, stur, unversöhnlich, undankbar. Es ist wie so eine Wurzel, aus der vieles, vieles Schlechtes rauskommt. Und das ist einer der Gründe, warum Gott in unser Herz hineinschaut und die Dinge benennt. Jesus sagt das an einer Stelle, was aus unserem Herzen rauskommt. Mord, Unzucht, Neid, lauter böse Dinge. Jesus ist so ehrlich und so liebevoll, dass er dort in unser Leben hineinspricht. Wir haben einen Bibeltext, den wir uns anschauen möchten, und ihr habt den auf eurem Flyer. Und ich möchte mit euch gern diesen Bibeltext jetzt lesen. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo es um Neid geht. Die Arbeiter am Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in den Weinberg. Er ging aus um die dritte Stunde, sah andere auf dem Markt müßig stehen, langweilig stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und auch um die neunte Stunde, er tat genau das Gleiche. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand immer noch welche stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Und er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in meinen Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Jetzt ruf mal alle zusammen und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an und dann bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde angeworben wurden, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, aber sie empfingen auch jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie, sie wurden zornig gegenüber den Hausherren und sprachen: Diese Letzten da, die haben nur eine Stunde gearbeitet, du hast sie uns gleichgestellt. Den ganzen Tag haben wir die Last und die Hitze getragen. Er antwortete und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Warum schaust du so scheel? Weil ich so gütig bin. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Eine Geschichte, die mit einer ganzen Menge mit Neid zu tun hat. Da ist der Besitzer des Weinberges, er heuert verschiedene Leute an zu verschiedenen Zeiten und sie bekommen alle den gleichen Lohn. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr so etwas erleben würdet. Ich glaube, wir würden alle ganz genauso reagieren, weil unser Gerechtigkeitsempfinden geprägt ist von der westlichen Kultur. Wir würden sagen, das ist doch ungerecht. Warum bekommt er genauso viel wie ich? Es gibt in dieser Geschichte einige Möglichkeiten, die wir ableiten können, wie wir Liebe lernen können, woran Liebe scheitern kann und wie wir in unseren Beziehungen weiter wachsen können. Der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist: Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Sehen wir hier in dieser Geschichte. Wer sich mit anderen vergleicht, der öffnet eine Tür in seinem Leben. Und durch diese Tür kommt eine ganze Menge an Unordnung und Bosheit in sein Leben rein. Das hat dieser Bibelvers schon zum Ausdruck gebracht, den wir gerade eben gelesen haben. Der Neid wurde für die Arbeiter in dem Weinberg ein Stolperstein. Am Anfang waren sie zufrieden und dann sehen sie das, sie werden neidisch und dann fangen die Probleme an. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. In dem Text heißt es: Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und es beginnt mit dem Vergleichen. Schaut, was die bekommen. Boah, der bekommt einen Silbergroschen. Was hat er mir gesagt? Ich bekomme auch einen. Nein, ich muss einen mehr bekommen. Das steht mir zu. Könnt ihr den Gedankengang nachverfolgen? Da kriegst du deinen Lohn und du guckst zufällig auf den Lohnzettel. Oh, der hat viel bekommen. Ich habe viel mehr geleistet. Ich muss doch mehr bekommen. Die Bibel wendet sich gegen jegliche Art von Vergleichen. Und wir werden da nachher noch ein bisschen drüber nachdenken. Ob es im Blick auf das Aussehen ist, auf die Intelligenz, auf die inneren Werte, auf das, was wir besitzen. Die Bibel wehrt sich dagegen und sagt: Gott ist unser guter Geber. Gott ist derjenige, der gibt, und er teilt aus. Es gibt zwei Gründe, warum wir nicht vergleichen sollen. Der erste Gedanke ist: Gott ist derjenige, der dich einzig einzigartig gemacht hat. Es gibt ja alle möglichen Untersuchungen, wo Menschen untersucht werden und die Einzigartigkeit von Menschen bewiesen werden möchte. Und es ist eigentlich ganz klar, es gibt ein paar Merkmale, die ganz einzigartig sind. Daumenabdruck ist einzigartig. Augen ist einzigartig. Ich habe gelesen, dass Forscher meinen, in dem Rhythmus, in der Art, wie ein Herz schlägt, eine Einzigartigkeit für jeden einzelnen Menschen zu finden. Andere haben gesagt, auch im Fußabdruck, also wenn es da ist, vielleicht auch in der großen Zehe, weiß nicht, im Fußabdruck soll eine Einzigartigkeit drin sein. Niemand ist genau so, wie Gott dich gemacht hat. Du bist ein Unikat. Deswegen vergleiche nicht, du brauchst dich nicht dort auf diese Ebene zu bewegen. Und der zweite Grund ist, wenn du dich mit anderen vergleichst, dann, ich habe es eben gesagt, dann öffnest du eine Tür in deinem Herzen, bewusst oder unbewusst. Und durch diese Tür kommen viele negative Dinge in dein Leben rein und dort entsteht ein Nährboden für viele, viele schlechte Dinge in deinem Leben. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, das kann ich aber besser als der und dann wirst du stolz. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht stolz werden, weil das einen Haufen Probleme mit sich bringt. Oder du sagst andersrum, oh Mann, der hat aber jetzt gut gemacht. Das kriege ich nicht so gut hin. Was passiert dann? Dann setzt du dich selber eine Stufe tiefer und dann kommt die Minderwertigkeit. Dann kommen da eine Menge Probleme. Und aus der Minderwertigkeit kommen dann Neid, du möchtest genauso wie der andere sein und die ganzen Verhaltensformen, die dabei herauskommen. Liebe und Beziehungsfähigkeit ist das Wichtigste, was Gott uns geben möchte. Liebe und Beziehungsfähigkeit, Gott zu lieben und einen anderen Menschen zu lieben, ohne zu vergleichen, ist ganz arg wichtig, auch für eine Gemeinde, ganz arg wichtig. Dich darüber zu freuen, Mann, hat der das klasse gemacht oder hat die das klasse gemacht. Oder zu sehen, was für eine Begabung hat Gott in dieses Unikat reingesteckt. So wie der ist niemand oder so wie die ist niemand. Und die Art und Weise, wie wir umgehen, ist wichtiger als, ich sage mal ein paar Stichworte, tolle Musik oder ein tolles Gebäude oder eine tolle Predigt oder Programme in der Gemeinde oder Einrichtung oder eine tolle Evangelisation oder was auch immer. Das sind alles tolle Sachen, aber das ist alles zweitrangig. Das steht alles auf der Seite. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Wenn wir eines Tages mal vor Gott stehen, und ich glaube, eines Tages werden wir alle vor Gott stehen, und ich stelle mir das so in meiner Fantasie vor, wenn er mit uns ins Gespräch kommt und er stellt uns die eine oder andere Frage, er wird uns nicht nach dem gemeindlichen Erfolg fragen. Ich glaube, er wird fragen, hast du mich geliebt und hast du deinen Nächsten geliebt? Denn das ist das höchste Gebot. Was hast du aus deinen Beziehungen gemacht? Wie hast du Liebe ausgelebt gegenüber deinem Nachbarn? Was hast du mit den Menschen gemacht, sagt Gott, die ich zu dir sonntags in den Gottesdienst führe? Wie bist du mit denen umgegangen? Was hast du mit den Menschen gemacht, die ich in deine Nachbarschaft hingesetzt habe? Dann zieht wieder jemand weg und jemand Neues kommt da rein. Was hast du mit denen gemacht? Was hast du mit den Menschen im Jugendkreis, im Teenie-Kreis, vor deiner Haustür, auf der Arbeit, wo auch immer? Was hast du mit den Menschen gemacht? Also, der erste Gedanke, hör auf, dich zu vergleichen. Der zweite Gedanke, den wir hier in diesem Text finden, ist, freue dich darüber, wenn Gott anderen gnädig ist und sei dankbar für das, was du hast. Freue dich darüber. Kennt ihr solche Situationen? Da gelingt dem anderen irgendetwas ganz Tolles und du denkst, ah, das hätte ich jetzt aber auch gern gemacht. Ich kann das doch vielleicht sogar ein bisschen besser. Also ich habe so eine perfektionistische Art, ich hätte es noch einen Tick besser gemacht. Und dann kommen so Gedanken hoch, die nicht gut sind. Freue dich darüber, dass Gott, wenn Gott anderen gnädig ist, und sei dankbar darüber, was du hast. Ärgere dich nicht über das Gute, das Gott jemandem anderen gibt, sondern freue dich lieber darüber. Bei den Arbeitern in dieser Geschichte ist es genau das Gegenteil. Die Arbeiter haben gesagt, anstatt sich zu freuen, dass die anderen auch so viel Lohn bekommen, dass Gott ihnen gütig ist, dass Gott ihnen Gutes gibt, was machen die? Dicke Luft. Die ärgern sich. Die fangen an zu stänkern. Anstatt sich zu freuen, dass der andere genauso viel Lohn bekommt, ärgern sie sich darüber. Und dann bekommen sie ihren Silbergroschen, der ja ausgemacht war mit ihnen. Und dann sagen sie, boah, du hast sie gleichgestellt wie wir, das ist unfair. Und dann gibt's dicke Luft. Die Beziehungen sind schlecht. Mal ganz praktisch, wann bist du nur das letzte Mal zu jemandem hingegangen und hast gesagt, ey, das hast du echt klasse gemacht. Wie du das formuliert hast, wie du das gesagt hast, wie du das gespielt hast, wie du das getan hast, das hat mir echt gut gefallen. Da hat Gott dich begabt. Wir haben heute in diesem Gottesdienst schon eine ganze Menge ganz tolle Dinge erlebt. Wie wäre es, wenn ihr nach dem Gottesdienst zu den unterschiedlichen Leuten hingeht und sagt, das hast du echt ganz toll gemacht. Wäre doch mal eine Sache, oder? Ich freue mich darüber, dass Gott dich so sehr gesegnet hat. Ich freue mich darüber, dass du mitarbeitest. Ich freue mich darüber, dass du mitbetest. Ich freue mich darüber, dass du da bist. Ist doch cool, denn Gott hat dich hierher geführt. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich über das neue Auto, das du hast. Den SLK Benz oder was auch immer, den ich auch so gern hätte. Geh doch mal hin und sag, ich freue mich darüber, über die Reise, die du jetzt machst. War schön auf den Malediven. Nein. Ja, freu dich doch mit darüber. Freude im Blick auf andere Menschen kannst du lernen. Das ist ein Willensschritt. Das ist eine Entscheidung. Unser Leben verläuft ja nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Es gibt auch viele Situationen, die schlecht laufen. Aber es gibt immer Situationen, die gut sind. Du kannst immer etwas finden, wo Gott am Wirken ist und was er Gutes macht. Und du kannst das lernen, in deinem Inneren kannst du das lernen, zu sagen, ich schaue auf das, was Gott macht. Und ich schaue nicht auf das, was negativ ist. Ich schaue auf das, was Gott in dem anderen macht, Gutes macht. Und dann sage ich ihm das auch. Und wenn man so einen Blick hat, dann bekommt man einen dankbaren Blick. Woran Liebe scheitern kann, an dem Negativen. Nämlich, wenn du nicht solch einen dankbaren Blick hast. Es ist deine Entscheidung. Neid ist eine Wahl. Du kannst dich entscheiden, neidisch zu sein. Und Dankbarkeit ist auch eine Wahl. Ich sage das mal so ganz direkt. Es gibt Leute unter uns, die haben sich für Neid entschieden oder für Undankbarkeit, und es gibt Leute, die haben sich in ihrem Leben für Dankbarkeit entschieden. Es gibt Menschen, die sagen, das ist die Brille, die ich aufhabe, und sie sehen immer erst die eine Richtung, oder die andere, die sehen immer das Positive. Ich habe euch letzte Woche von zwei alten Damen erzählt, die ich besucht habe, begleitet habe, bis sie dann gestorben sind. Und wenn ihr euch daran erinnert, die eine Dame war so positiv und sie hat gebetet und war für die Gemeinde da, obwohl sie blind war, nicht mehr viel gesehen hat. Und bei der anderen hat man es kaum eine Viertelstunde ausgehalten, weil die so negativ war. Es ist eine Wahl. Neid ist kein Schicksal, sondern eine Entscheidung. Ich kann es wählen, ob ich mich freue oder ob ich mich ärgere. Bist du ein dankbarer Mensch? Ihr habt eine Karte auf euren Sitzen gefunden. Ich bin dankbar, dass wir uns kennen. Da geht es um Dankbarkeit. All diese Karten, die wir euch weitergeben in diesen 7 Wochen, sollen ja euch nur eine Anregung geben, dass ihr aktiv werden könnt. Ihr müsst das ja nicht machen. Aber man darf das lernen. Man darf sich entscheiden, solche Wege zu gehen und dankbar zu sein und Dankbarkeit auch auszudrücken. Also der zweite Gedanke war der: Freue dich darüber, wenn Gott anderen gnädig ist, und sei dankbar für das, was du hast. Noch ein dritter Gedanke. Vertraue Gott auch dann, wenn das Leben unfair zu sein scheint. Wenn du Gottes Segnungen bei anderen siehst, aber nicht in deinem eigenen Leben, dann passiert etwas, dass wir innerlich unruhig werden. Da kann dann Neid kommen zum Beispiel, oder da kann Groll hervorkommen, oder es kann so passieren, dass du sagst, oh, warum hat der alles Gute und ich habe alles Schlechte erwischt. Und dann kann es passieren, dass du anfängst, dass du Gott nicht mehr vertraust. Wir brauchen Glaube an die Weisheit und die Güte Gottes, dass Gott ganz genau weiß, was er macht in deinem Leben. Glaubst du das? Vertraust du Gott so weit, dass du sagst, Gott ist der Herr in meinem Leben und was in meinem Leben passiert, das weiß er. Gerade wenn das Leben unfair zu sein scheint, müssen wir ihm vertrauen. Es gibt so einen Indikator, so ein Kennzeichen, wenn Neid oder Missgunst in unserem Leben ist. Das ist unsere Sprache. Achtet mal darauf, ich kenne das von mir selber. Wir sind auf dem besten Weg, Neid in unserem Leben zu etablieren oder groß zu machen, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist unfair. Warum ich? Warum habe ich das nicht bekommen? Ich verdiene das doch. Ich habe mich so sehr eingesetzt, ich habe mir die Beine ausgerissen. Und jetzt ist das. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der solche Gedanken kennt. In dieser Geschichte von den Arbeitern im Weinberg wird das deutlich. Die Arbeiter waren enttäuscht. Aber sie waren nicht enttäuscht, weil sie vielleicht weniger bekommen haben, als ausgemacht war. Sie haben genau das bekommen, was ausgemacht war. Da brauchen sie sich nicht beschweren. Sie waren vielmehr darüber enttäuscht, dass die anderen genauso viel bekamen, obwohl sie gedacht haben, wir sind besser. Wir haben länger gearbeitet. Und darüber haben sie sich aufgeregt. Und dann sagt der Herr des Weinbergs, und in diesem Bild ist es ja Gott selbst, er sagt, Freunde, ich tue euch nicht Unrecht, denn ich gebe euch das, was abgemacht ist. Was geht es euch an, wenn der andere das Gleiche bekommt? Ich habe das Recht zu tun, was ich ausgemacht habe. Ich habe das Recht, das zu tun mit deinem Leben, was ich möchte. Jetzt versuchen wir das mal umzubeugen auf unser eigenes Leben. Ich glaube, dass da ein Grundproblem von Neid drinsteckt. Wer neidisch ist, so wie die Arbeiter in dem Weinberg, die haben nicht ein Problem gehabt mit den anderen, die später kamen und genauso viel bekamen. Mit wem haben die das Problem gehabt? Mit Gott. Mit dem Herrn, mit dem Verwalter. Und da ist manchmal ein Problem bei uns. Wir haben nicht ein Problem mit dem, dem es gut geht, sondern wir haben ein Problem mit Gott, weil es uns nicht so gut geht. Und dann kommt der Neid hoch. Wer neidisch ist, der steht in einem Kampf mit Gott. Und da ist ein ganz tief liegendes Problem. Und das ist das Problem, vertraue ich Gott oder vertraue ich Gott nicht? Traust du das Gott so, dass Gott in deinem Leben keine Fehler macht? Hoffentlich nicken wir dann alle. Sagen ja, ja, natürlich. Aber dann dürfen wir auch nicht in diese Falle hineinkommen. Wir haben vergessen, dass Gott gute Gedanken und Pläne für unser Leben hat. Gedanken des Friedens, Gedanken der Zukunft. Dass er uns bei unserem Namen gerufen hat, dass wir sein sind. Dass er Gedanken hat über uns wie Sand am Meer. Lest mal Psalm 139. Man kann die Gedanken Gottes über uns nicht lesen, nicht zählen. So viele Gedanken hat Gott über uns. Und dann meinen wir, er würde andere mehr lieben als mich. Und dann geht's los. Dann geht die ganze Spirale los und wir werden neidisch. Und wir bauen Stück für Stück eine Mauer zwischen mir und Gott. Ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Irrtum ist, den wir manchmal erlegen. Dass Gott uns nicht so liebt, meinen wir, wie er sagt. Dass Gott nicht so für uns sorgt, wie er sagt. Dass wir die Loserkarte gezogen haben, wenn es schlecht geht. Das sind solche Gedanken, die ihr vielleicht kennt. Ich kenne sie. Die größte Herausforderung besteht also, dass wir ihm vertrauen und dass wir nicht zweifeln. Dass wir unser Vertrauen zu ihm ausdrücken und das immer wieder sagen, auch im Gebet, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich versorgst, wenn es um Güter geht. Ich vertraue dir, dass du mich mit Liebe versorgst, wenn es um mein innerliches Leben geht. Ich vertraue dir, dass du mich versorgst mit Anerkennung, weil du mich liebst. Also vertraue Gott in schweren Stunden. Und noch ein vierter Gedanke, den wir hier drin haben, oder ein fünfter Gedanke, konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Konzentriere dich auf Gottes Plan für dein Leben. Es ist wichtiger, den Plan Gottes für dein Leben zu erkennen, als dass du verstehst, was Gott mit dem Nachbarn vorhat. Das steht hier in diesem Text drin. Das macht die Aussage von diesem Eigentümer von dem Weinberg deutlich. Und der sagt hier, nimm, was dein ist und geh. Ich weiß nicht, ob das bei euch in eurer Bibel so drin steht. Manche Bibelübersetzungen machen hier ein Ausrufezeichen. Da sagt der Weinberger, jetzt nimm dein Geld und geh. Hör auf. Nimm und geh. Das ist die Aussage von dem Eigentümer von dem Weinberg. Ganz nüchtern. Es ist Zeit, dass du deine Sachen packst und dass du das machst, was dir aufgetragen ist. Jetzt hör auf zu motzen, sondern geh. Ergreif das Leben. Beweg dich vorwärts. Schau nicht in die Vergangenheit und meckere darüber, was an diesem Tag passiert ist. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir von der Vergangenheit festgehalten werden. Und wir gehen keinen Schritt vorwärts. Persönlich nicht, gemeindlich nicht, emotional nicht, beziehungstechnisch nicht, weil wir nach hinten schauen. Der Verwalter sagt, nimm das, was ich dir gegeben habe, sei damit zufrieden und geh deinen nächsten Schritt. Ergreif dein Leben, beweg dich vorwärts. Beschäftige dich nicht die ganze Zeit mit dem, wo du denkst, dass du falsch behandelt worden bist. Schau nach vorne. Schau nach dem Plan Gottes für dein Leben und dann geh die nächsten Schritte. Und ärgere dich nicht über das, wo du vielleicht meinst, du bist schlecht behandelt worden. Es gibt einen Plan Gottes für dein Leben, für mein Leben heute Morgen. Lass mich das nochmal sagen. Es gibt einen Plan für dein Leben heute Morgen, einen Plan Gottes für dein Leben. Ob du jung bist oder alt bist, das Alter spielt keine Rolle. Und manchmal sagt Gott es so direkt wie dieser Verwalter. Und er sagt, komm, nimm das, was ich dir gebe. Lass die Vergangenheit sein. Ich habe keinen Fehler gemacht, das ist dein Problem. Jetzt kläre das mit dir selbst und jetzt geh vorwärts und vertraue mir. Seine Aussage, die hier drin steckt. Es gibt einen Plan Gottes für dein Leben und wir dürfen nach diesem Plan fragen und nach diesem Plan leben. Liebe in Aktion beginnt ja dort, wo wir sagen, das Größte, was Gott mir geschenkt hat, ist die Liebe in seinem Sohn Jesus Christus. Und da steckt sein Plan für mein Leben drin, dass ich Jesus Christus nachfolge. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Ich verlasse das, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Jesus beschließt diese Geschichte von den Arbeitern im Weinberg mit dem Satz, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das ist ein Blick in den Himmel hinaus oder nach vorne. Und Gott spricht hier, Jesus spricht hier, dass es eine ganz gewaltige Umkehr geben wird. Dass die Maßstäbe, die wir hier haben, ganz anders gesehen werden. Alle, die ihr Leben auf weltlichen Ruhm gebaut haben, die Sternchen, die Stars, die tollen Leute, all die, die werden vielleicht gar nicht mehr viel im Himmel zu sagen haben. All die, die so beneidet wurden von uns, wo wir sagen, denen geht es so gut und warum sind die so ausgestattet und ich nicht. Die werden, so sagt Jesus, von Gott ganz hinten in der Reihe gestellt werden. Und all das, was in unserer Gemeinde äußerlich glänzt, wo wir sagen, boah, was für eine tolle Gemeinde, wenn es äußerlich glänzt, aber nicht innerlich unterbaut ist, ist in Gottes Augen nur ein matter Schein. Ist vorbei, hat keinen Ewigkeitswert. Was hat Ewigkeitswert? Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Nachfolger Jesu Christi. Mit allen Konsequenzen. Das hat Ewigkeitswert. Die Liebe zu Gott und zueinander, die wird glänzen und scheinen. Und Gottes Maßstab sind hier ganz anders. Der entscheidende Punkt ist hier, all die Dinge, auf die wir auf dieser Erde so neidisch sind, auch die Punkte, wo wir zurückschauen und sagen, da bin ich schlecht behandelt worden oder was auch immer, die werden in der Ewigkeit keinen großen Wert mehr haben. Kein menschlicher Erfolg, kein Reichtum, keine Talente, kein Ruhm, keine Bildung. In der Ewigkeit werden andere Werte gelten. Wir haben uns diese Gedanken angeschaut. Wo Missgunst und Streit herrschen, da gerät alles in Unordnung. Gott schaut in unser Herz hinein und er nimmt eine von diesen Aufzählungen, die Jesus genannt hat, was in unserem Herzen ist. Eine dieser Sachen, Neid. Und Jakobus macht es dann deutlich. Da steckt ein ganz großes Hindernis für Liebe untereinander, woran Liebe scheitern kann. Ich habe vorhin gesagt, ich bin so dankbar darüber, wie Gott unser Leben anschaut. Ich bin so dankbar, wie Gott mit unserem Herzen umgeht, dass Gott sehr liebevoll und behutsam mit unserem Herzen umgeht und nicht das einfach das Herz hinschmeißt, sondern dass er operieren will, damit man leben kann. Und vielleicht sind heute Morgen ein paar Dinge angesprochen worden, wo ihr merkt, oder ich merke, wo Neid und Missgunst ist, da ist eine Menge an Unordnung. Jetzt weiß ich vielleicht, warum manche Unordnung im Leben ist und woher sie kommt. Und vielleicht bist du heute Morgen jetzt hier und sagst, ich kann nicht anders, ich möchte mit dieser Sache zu Jesus gehen. Das kannst du jetzt in einem Gebet machen oder auch später in einem Gespräch, in einem Segnungsgespräch, Segnungsgebet, wenn du das möchtest, nach dem Gottesdienst. Aber wenn du was verstanden hast heute Morgen, woran Liebe scheitern kann und wie wir das überwinden können, dann geh konkrete Schritte. Ich möchte dich ermutigen dazu.